Was wäre Weihnachten ohne die Hirten? Was meinen Sie? Ganz einfach. Weihnachten. Die Hirten sind sozusagen nur so ein bisschen die Verpackung, das Drumherum. Aber Gott hat sich diese Männer ja bewusst auserwählt, um uns durch sie etwas zu sagen. Sie selber, das Wichtigste ist der Sohn Gottes. Was wäre Weihnachten ohne Christus? Das wäre dann wirklich problematisch. Ja, dann hätten wir gar kein Weihnachten. Aber Weihnachten ohne Hirten wäre nicht so tragisch, und doch gehören sie unbedingt in die Weihnachtsgeschichte dazu. Ich habe da heute Morgen drei Hauptpunkte. Der erste lautet: Was wäre Weihnachten ohne Hirten? Wir wüssten nichts über die größte Bedeutung der Bedeutungslosen. Das ist ja interessant, finde ich, dass Gott ausgerechnet sich diese Truppe erwählt, wenn ich das mal so sagen darf, ja? Um ihnen eine Botschaft mitzugeben. Und es ist ja wirklich auch bewegend, dass diese Hirten, die Ersten sind, denen Gott sich offenbart bei der Geburt seines Sohnes in Bethlehem. Das ist wunderbar. Wir haben gelesen hier, und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem freien Feld, und die in der Nacht Wache hielten und ihre Herde, und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Das muss ja ein bewegendes Ereignis gewesen sein für diese Leute. Gott begegnet ihnen, die Herrlichkeit Gottes umleuchtet sie. Ich habe dieser Tage, das war auch irgendwo unterwegs, einmal einen Vers gelesen. Da geht es darum, wie Gott ja Adam und Eva aufgesucht hat nach dem Sündenfall im Garten Eden, und er suchte sie, und dann ist ja dieses bekannte Wort aus 1. Mose Kapitel 3, Vers 9, da heißt es: Adam, wo bist du? Und da schreibt dann dieser Mann, ein Herr Pink, er schreibt dazu: Es war nicht Adam, der nach Gott suchte, sondern Gott suchte nach Adam. Und so ist die Reihenfolge bis zum heutigen Tag geblieben. Gott hat immer uns aufgesucht, und das sehen wir jetzt einmal mehr bei den Hirten. Das Licht der Herrlichkeit Gottes erschien ja nicht mal im Stall von Bethlehem bei Maria und Josef. Dieses Licht erschien auch nicht im Tempel bei den Priestern, da hätte man es doch zuerst vermuten können. Nein, das Licht erschien bei den Hirten auf den Feldern Bethlehems. Sie zuerst. Ausgerechnet sie zuerst. Was hatten die denn für eine Bedeutung? Wir haben das genannt, jetzt den ersten Punkt. Wir wüssten nichts, was wäre Weihnachten ohne Hirten? Wir wüssten nichts von der bedeutungsvollen Botschaft für die Bedeutungslosesten. Das waren nämlich die Hirten in der israelischen Gesellschaft. Die Wuppertaler Studienbibel zum Beispiel schreibt über den Stand der Hirten, über ihre Bedeutung damals: Der Stand der Schafhirten wird in der rabbinischen Literatur sehr verachtet. Sie wurden seitens der Pharisäer als Räuber und Betrüger hingestellt und den Zöllnern und Sündern gleichgestellt. Man rechnete die Hirten zum Pöbel, der das Gesetz nicht kennt. Vor Gericht wurden die Hirten nicht als Zeugen zugelassen. Der bürgerlichen Ehrenrechte waren sie beraubt. Ein rabbinischer Ausspruch lautete: Kein Stand der Welt ist so verachtet wie der Stand der Hirten. Wow. Klar, man kann sich das auch ein wenig vorstellen, wenn man das Umfeld ein wenig kennt, da der Hirten damals. Sie konnten zum Beispiel keine Reinigungsvorschriften beachten oder vielleicht beachten, aber nicht erfüllen, wie es eigentlich angeordnet war. Sie hatten nicht die Möglichkeit zum Tempelbesuch oder zu den drei großen Festen im Jahr zum Tempel zu gehen. Sie lebten auf Feldern, schliefen bei der Herde oder sie schliefen in Höhlen. Es heißt übrigens in diesem Buch auch, hier habe ich das raus, sie galten als Schläger der Nation. Es hieß in einem Ausspruch damals offensichtlich, leg dich nie mit einem Hirten an. Also das waren so richtige, nicht alle, aber brutale Kerle. Das hat ihr Beruf auch abverlangt, ja? Es waren also Menschen, sagen wir mal, die weit weg lebten von Gott und auch weit weg lebten von den Menschen, isoliert für sich allein. Sie hatten kaum Kontakt zu der Gesellschaft. Sie hatten auch Familie. Aber sie waren das ganze Jahr mehr oder weniger als Nomaden unterwegs. Jetzt wäre es natürlich nicht richtig, sie nur negativ darzustellen, auch des Okkultismus zum Beispiel, hat gesagt, das sind die praktizieren okkulte Dinge. Nein, sie waren auf der anderen Seite ja auch sehr zuverlässig, sie waren sehr treu, sie waren sehr verantwortungsbewusst. Viele von den Hirten setzten tatsächlich ihr Leben ein für die Schafe. Und sie trugen immer alles bei sich, den ganzen Tag, was sie für die Schafe benötigten, ob das Öl war für Wunden oder irgendwelche Geräte und der Stab und der Stock und so weiter und so fort. Etwas zum Trinken für die Kleinen. Also das war auch vorhanden, ja? In der biblischen Geschichte wird uns gesagt, ich blätter das mal zurück hier, drei Dinge über diese Leute, weil ich finde, die bedeutungsvollste Botschaft für die Bedeutungslosesten, das ist so richtig eine Botschaft für uns. Sie sind ja auch bedeutungslos. Wer sind sie denn schon? Können wir mal so sehen, ne? Es heißt hier drei Dinge. Das erste, sie blieben auf dem freien Feld. Zweitens, es war Nacht. Und drittens, sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und das ist mir hängen geblieben. Da habe ich gedacht, ja, das ist doch das. Die repräsentieren doch die Situation von uns. Eigentlich der gesamten Menschheit. Gehen wir diese drei Dinge mal durch. Erstens, wir leben doch alle auf dem freien Feld. Was ist das denn? Das freie Feld symbolisiert doch etwas Schutzloses. Auf freiem Feld, ohne Schutz, wo man sehr auf der Hut sein muss. Der Mensch ist angreifbar. Der Mensch ist anfällig. Ohne Schutz, auf freiem Feld, mitten in dieser Welt, anfällig, ob das vor Krankheit ist, ja, schlimmster Krankheit, ob das Anfeindungen sind, gesellschaftlich, ob das vielleicht materiell ist, ob das seelisch ist. Der Mensch lebt auf freiem Feld. Natürlich, er will seine Verantwortung auch wahrnehmen, er ist in eine Familie gestellt, er ist auch so ein Hirte, ja. Er möchte da sein für seine Familie, für die Kinder oder für die, worüber er Verantwortung hat, so gut es geht. Aber es kann sich so schnell alles ändern, auf dem freien Feld dieser Welt. So schnell kann der Wind der Bosheit oder der Sünde oder irgendwelcher negativen Dinge über uns dahinfegen und uns umhauen. Andauernd lauern Raubtiere, ja? Der Löwe, der umhergeht, eben wie ein brüllender Löwe, der Teufel, und sucht, wen er verschlingt. Das ist unsere Welt. Außerdem ist das Feld, ja, in der Bibel, wenn man da mal nachschlägt, das ist ja ein Bild für den Ursprung der Sünde. Gerade das freie Feld, denn die Bibel sagt, die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Feld. Und da auf dem Feld, wo der Baum stand, der Erkenntnis, da verführte der Teufel den Adam und die Eva und griff sie an. Gott sagt nachher der Schlange, ja, du wirst verflucht sein auf dem Feld, auf dem Erdboden. Oder später wird dem Menschen gesagt, im Schweiße deines Angesichts wirst du Dornen und Disteln ernten und am Schluss wirst du wieder zu dem, wovon du genommen bist, zum Erdboden des Feldes. Und wie war das mit Kain und Abel? Diese berühmte Geschichte, der erste Brudermord in der Geschichte überhaupt, 1. Mose 4, 8, und Kain redete mit seinem Bruder Abel und es geschah, als sie auf dem Feld waren. Da erhob sich der Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Bums. Und seitdem, wie nennen wir es? Schlachtfelder? Seit dem ersten Bruderkrieg hat unsere Welt unendliche Schlachtfelder durchlebt, auch zur Zeit noch, mit unwahrscheinlich viel Leid und Not und Verletzungen und dass Familien auseinandergerissen sind, mit unheimlich viel Blut und Tod. Das ist das Feld. Schutzlos. Sünde und Tod ausgeliefert. Und das andere dann, es war Nacht. Nacht hat ja auch immer so was Unheimliches an sich. Nacht steht ja oft auch so für Isolation oder für Einsamkeit oder auch für Depression und natürlich auch für Angst. Ja? In der Nacht, da kann man sich schlecht orientieren, da findet man den Weg nicht so gut, da fehlt einem buchstäblich eben das Licht, man kann auch nicht so gut arbeiten. Nachts ist alles befremdet, das Urteilsvermögen ist beeinträchtigt. Außerdem ist Nacht auch ein Bild in der Bibel für den Zustand des Todes und der Gottesferne. Da denke ich, unsere Welt lebt wirklich in der Nacht. Ja, das Thema für 1. Januar, die Nacht ist weit vorgerückt. Es geht immer tiefer in die Nacht hinein, immer tiefer in die Gottesferne. Denn Gott ist Licht und bei ihm, laut Jakobus, gibt es ja nicht mal ein Schatten bei Gott, weil er sich nicht verändert. Es ist immer Licht, das ist nichts Dunkles, nicht mal ein Schatten. Ja, und in unserer Welt ist alles dunkel. Jesaja sagt, in Jesaja 9,1 ist ja auch ein Weihnachtsvers oder ein Adventvers, das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Die da wohnen im Land der Todesschatten. Ja, das ist es, wo wir leben, auf freiem Feld, mitten in der Nacht. Aber wie war das, als wir noch Kinder waren? Ich weiß nicht, ob Sie das auch so erlebt haben, wenn der Papa oder die Mama dann mal gesagt hat, geh mal in den Keller, hol mal Kartoffeln hoch oder was zu trinken oder ein Einmachglas oder was weiß ich, Glas Marmelade. Muss ich denn, kann ich da Thomas gehen? Nein, du gehst jetzt. Ja gut, da war Licht, da war schon Licht, aber war nicht so wie oben, oder? Es war immer noch der Keller. Und es war doch dunkler und, ja, wie wir Kinder so sind. Ne? Ich, oder du kannst auch umgekehrt sagen, mein Bruder, ich habe ja noch zwei Brüder, der eine musste dann in den Keller und der andere hat sich dann oben hingestellt und das Licht ausgeknipst. Ja. Und dann ging das Geschrei aber los da unten, ja. Und die, was macht ihr denn da wieder? Ne? Oder man hat sich irgendwo hingeschlichen und dann erschrocken, etc. Also Nacht hat immer etwas Böses, immer etwas Ängstliches. Das möchte ich damit sagen. Wer ohne Gott sein Dasein fristet, der lebt in der Nacht, ohne Licht, ohne Sicherheit. Tatsächlich im Dunkeln tappt er umher. Er tappt, er sucht Licht, aber er hat es nicht. Wie anders ist das doch bei Jesus? Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ne, alle, die sich bekehrt haben, da ging doch buchstäblich das Licht an, ne? Oder? Vorher ist man rumgetastet, überall mal was gesucht und so, jeden Strohhalm ergriffen. Aber als man dann zu Jesus fand, da ging das Licht an. Und da weiß man, jetzt habe ich, da muss ich nicht mehr woanders suchen. Es soll ja Johann Wolfgang Goethe gewesen sein, über ihn sagt man zumindest, auf seinem Sterbelager hat er oder soll er immer wieder gerufen haben, mehr Licht, mehr Licht. Dieser Mann hatte ja einen erleuchteten Geist, der war ja ein Genie auf manchen Gebieten seines Lebens. Aber das Licht des Lebens fehlte ihm offensichtlich. Und da denke ich, das ist ein Bild für die ganze Welt, die förmlich in der Nachtzeit lebt. Und dann verwundern wir uns auch nicht über das Dritte, was gesagt wird, nämlich die Hirten fürchteten sich mit großer Furcht. Also die lebten da auf dem freien Feld, abgeschieden von der Gesellschaft, hatten ihr Lagerfeuerchen da vielleicht am Brennen. Stellen Sie mal vor, und auf einmal erscheint da ein Engel, so mir nichts, dir nichts. Auf einmal steht da ein Engel, riesengroß. Und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Ja, die müssen ja erschrocken gewesen sein bis Mark und Bein. Die waren ja einiges gewohnt, nicht wahr? Einiges waren die gewohnt. Es waren sicherlich mutige Burschen, aber das, was sie hier erlebten, puh. Ich habe gedacht an Römer Kapitel 2, Vers 9. Drangsal und Angst über jede Seele eines Menschen, der das Böse tut. Poh. Sünde wirkt immer Angst. Oder besser, vielleicht kann ich so sagen, unsere Sünde im Licht Gottes wirkt Angst. Wenn du dich auf dem freien Feld dieser Welt befindest, mitten in der Nacht, in der eigenen Sünde und Schuld, und du wirst auf einmal in das Licht Gottes gestellt, da kannst du dich nur noch fürchten. Da kannst du nur noch Angst haben. Angst vor dem Leben, Angst vor dem Sterben, Angst vor dem danach. Aber das ist es ja nicht. Das ist ja gar nicht die Botschaft Gottes an die Hirten. Guck mal, wie ihr da jetzt lebt und mitten in der Nacht und eure Sünde in meinem Licht und jetzt haue ich euch alle kaputt oder so. Die Botschaft, die die bekommen, ist ja eine andere. Das ist nicht die Botschaft des Feldes oder der Nacht oder der Angst, sondern das ist ja die Botschaft des Himmels, des Lichtes und der Freude, die Gott diesen Männern bringt. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, das ist das Erste, was er sagt. Nicht, ja, jetzt staunt ihr aber, hä? Ihr da in eurer Sünde, hä? Wenn der Gott euch mal erscheint und ihr mal sterben müsst und ihr kommt alle in die Hölle. War ja gar nicht die Botschaft. Er sagt, das Erste, was er sagt, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Ich habe Ihnen das Buch empfohlen, ich zitiere jetzt mal hier aus diesem Büchlein, 24 Mal. Also ich zitiere hieraus nicht 24 Mal, aber er schreibt hier sehr, sehr treffend und ausgerechnet diese schräge Truppe sucht Gott sich aus, um die Welt über die Geburt seines Sohnes in Kenntnis zu setzen. Warum bloß? Gott wollte uns allen etwas zeigen. Er wollte uns klar machen, Menschen können weit wegkommen von Gott, von ihrem Schöpfer, eben wie diese Hirten. Sie können sogar so weit wegdriften, dass sie meinen, es gäbe ihn gar nicht. Aber kein Mensch kann so weit abdriften, dass er für Gott nicht mehr erreichbar wäre. Egal wie verlebt und verkommen er sein mag, egal wie leer und öde sein Leben ist, egal wie zynisch und abgebrüht er geworden sein mag, Gott sieht ihn dennoch. Gott will ihn dennoch. Gott liebt ihn dennoch. Gott lässt sich nicht abschrecken von dem Negativen, das sich in unserem Leben angehäuft hat. Ist das nicht schön? Und das ist jetzt nicht nur evangelistisch, das ist auch christlich. wenn man mal so richtig im Loch sitzt und am Ende ist oder man hat etwas gemacht, bah, das war jetzt aber gar nicht so gut. Kann ich wieder zu Gott kommen? Siehe, ich verkündige euch große Freude. Hat doch der Apostel Paulus, ach, das finde ich so schön im Römerbrief, hat der Apostel Paulus doch noch gesagt im Römerbrief Kapitel 2 und 9, Angst und Drangsal, oder besser andersrum, Drangsal und Angst über jeden Menschen, der das Böse tut. Und dann verkündigt er in Kapitel 3 die Botschaft Jesu, die Gnadengabe Gottes in Christus Jesus, ja? Und dann sagt er in Kapitel 8, wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst? Nichts vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Also noch einmal, der Engel erschien nicht den Pharisäern, nicht den Schriftgelehrten, nicht den Ältesten, nicht den Hohenpriestern, nicht dem König Herodes, sondern den Hirten auf dem Feld. Sie hatten nur ein kleines, ein unsehnliches Leben, ein bedeutungsloses Leben, und doch tritt Gott in deren Leben hinein. Das ist eine herrliche Botschaft, finde ich. Abraham Lincoln, der Präsident, soll ja gläubig gewesen sein, damals in Amerika, in den USA, der hat gesagt, Gott muss die ganz normalen Leute sehr lieben, sonst hätte er nicht so viele von ihnen gemacht. Ja. Und diese Hirten sind dann natürlich eine Repräsentation für alle Menschen. Es ist ja beeindruckend, dass es hier heißt, denn ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Also das, was ich euch jetzt sage, sagt der Engel, diese Botschaft, die gebe ich euch, den Niedrigsten, den Verachtetsten, den Bedeutungslosesten in Israel, damit alle wissen können, jeder kann zu mir kommen, es bleibt keiner ausgeschlossen, ganz Israel. Und dann Johannes Evangelium, die ganze Welt. Ja, wir dürfen uns zu den Hirten gesellen. Zweitens, wir wüssten nichts über das Zeichen der Menschwerdung Jesu. Das hat mich in der Vorbereitung unwahrscheinlich beeindruckt. Da habe ich mich lange richtig mit rumgetrieben. Ja? Lukas 2, 12, und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Wir kommen da nachher nochmal drauf zurück. Krippe. Ob sie genau so aussah, ob das genau so war, wissen wir natürlich nicht, aber so als Darstellung, ja, als Illustration. Wir wüssten nichts über das Zeichen der Menschwerdung Jesu. Windeln. Bitte entschuldigen Sie. Popo sauber machen. Pudern, ölen. Jede Mama kennt das, ne? Wie tief hat sich Gott erniedrigt? Was ist das für ein Gott? Die Tante hatte wie jedes Jahr zur Weihnachtszeit ein Päckchen geschickt. Die Familie sagt, das sind bestimmt wieder Pralinen. Und dann sagt die Mutter zum Vater, ach weißt du was, gib sie doch den Asylbewerbern draußen, gegenüber da in dem Haus. Gesagt, getan. Nach 2, 3 Tagen steht eine ausländische Familie vor der Tür und die bedanken sich für die Pralinen und für die 2000 Euro, die da drin waren. Sie haben den Wert des Inhalts verachtet. Sie haben den wahren Wert nicht erkannt. Wir geben uns ja viel Mühe, nicht wahr, wenn wir Geschenke machen. Das ist auch schön. Mir liegt das nicht so, das Einpacken, da werde ich immer ganz nervös und dann zerreiße ich irgendwie wieder was und so. Und der Tesafilm oder wie das heißt, der Kleber, der kommt immer woanders hin und dann kriegt man den wieder nicht los vom Finger. Aber manche, meine Frau auch, ich denke die Töchter auch, die können das sehr gut. Wir geben uns Mühe, weil das Auge sieht mit, wir packen schön ein. Aber guckt einmal, Guckt einmal, die Verpackung zu Weihnachten ist ganz einfach. Einfacher hätte sie nicht sein können. Aber der Inhalt ist der größte Wert. Die Bibel sagt über Jesus, und da muss man einfach jetzt überlegen, da muss man mal staunen, weil der Engel sagt ja, guckt mal Leute, das ist jetzt ein Zeichen. Ich gebe euch das im Auftrag Gottes als Zeichen. Diese Krippe und dieser Junge da in Windeln gewickelt, das ist das Zeichen, das Zeichen. Die Verpackung ist einfach. Kolosser 1, 16, 17, auch im Johannesevangelium steht das immer wieder, gerade in den ersten Kapiteln. Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden. Durch Jesus. Alles, was im Himmel ist, was auf Erden ist, das Sichtbare, das Unsichtbare, es seien Throne, Herrschaften, Gewalten, Fürstentümer, alles ist durch ihn geschaffen, alles ist für ihn geschaffen. Alles besteht nur durch ihn. Und jetzt liegt er da. Jetzt liegt er da, in Windeln gepackt. Nicht einmal im Kinderbett, in einer Krippe. Eben hat er noch die Welt erschaffen. Und jetzt liegt er hilflos in einer Krippe. Das ist doch unfassbar, oder nicht? Was ist das für ein Gott, der das kann? Stell dir das mal vor, ich weiß gar nicht, kann man sich ja nicht vorstellen, da reicht doch die Fantasie nicht. Gott der Sohn, Gott der Vater sind im Himmel, haben Gemeinschaft. Jesus ist der Schöpfer schon von Vorgrundlegung der Welt, auch der Mitplaner der Erlösung und ist bereit zu kommen. Und jetzt ist er da im Himmel in der Herrlichkeit von Milliarden von Engeln umgeben. Und er sagt als Sohn Gottes, ich bin bereit, ich gehe jetzt auf diese Erde. Und auf einmal macht Klack und da ist er nicht mehr im Himmel. Da ist er ganz und vollkommen Mensch und muss von Menschen gepflegt werden, um überhaupt überleben zu können. Und er wird von einer Frau geboren, die er selber geschaffen hat. Er gibt sein Leben in Menschenhand, um die Menschen in seine Hand zu bekommen. Es ist doch gewaltig, nicht wahr? Und überhaupt, ich meine, ich denke, ich weiß nicht, wie das den Hirten gegangen ist. Also wenn der Engel vorher noch gesagt hat, ja, denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Retter geboren, welcher ist Christus der Herr? Ja, dann würde ich so sagen, boah, ey, diese Hirten, die hätten doch denken müssen, was? Der Messias ist da? Der Christus ist da? Aus dem Hause David? Den unser Volk schon so lange erwartet, schon Jahrhunderte, von dem all die Propheten so viel gesagt haben, der König Israels, der unsere Feinde besiegen wird, der uns als Volk Israel zum Haupt über alle Völker setzen wird, der ist jetzt gekommen. Oh. Und dann sagt der Engel, ja und das habt ihr zum Zeichen. Er liegt in der Krippe in Windeln. Hä? Darf ja wohl nicht wahr sein. Wie passt das zusammen, nicht wahr? Ist doch lächerlich, mögen da manche denken. Aber das ist der ganze Ernst Gottes. Das ist der ganze Ernst Gottes und ganz und gar nicht lächerlich. Er sagt, ich bin ein Gott, der ganz und gar Mensch wird. Ich werde wie ihr mit allen Regungen und Bedürfnissen. Und das tue ich aus einem Grund, um euch zu mir zu erhöhen. Jesus, der ganz besondere Mensch. Nicht der besondere Mensch. Kein Napoleon, kein Cäsar, kein Herodes oder Alexander der Große, nein. Gott wird hier Mensch. Und Jesus Christus war in allem abhängig von Gott. Glaubt nicht, ich hoffe, ich sage es richtig, glaubt nicht, dass er tun und lassen konnte, was er wollte. Er hat selber gesagt, ich kann nur das tun, was der Vater mir sagt oder mir zeigt. Er hat nach Philipper Kapitel 2 seine Göttlichkeit. Er ist dem Wesen nach Gott geblieben, ohne Zweifel. Er ist immer Gott geblieben. Aber er hat dem Wesen nach seine Gottheit sozusagen entkleidet, ja? Um so Mensch zu werden, wie wir Mensch sind. Er hatte Hunger und Durst, er war müde. Er hatte Schmerzen. Und er hätte den Vater bitten müssen, eine Legion Engel zu schicken, die ihn erlösen vom Kreuz. Ja? Das ist doch Liebe, ne? Da kommt doch kein Religionsgott mit diesem wahren Gott. Denn Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selbst. So, und jetzt drittens und letztens. Wir wüssten nichts darüber, dass jeder Mensch, das sage ich ganz bewusst, dass jeder Mensch Gegenstand göttlichen Wohlgefallens ist. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge des himmlischen Heeres, das Gott lobte und sprach: Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, an den Menschen ein Wohlgefallen. Andere Übersetzungen sagen, ich glaube Luther, bei den Menschen seines Wohlgefallens. Vielleicht nicht die schönsten Engel, aber Sie wissen, was wir meinen. Frage. Ehre Gott in der Höhe, Friede auf Erden, an den Menschen seines Wohlgefalls. Wer von uns, wer von Ihnen kann schon von sich behaupten, dass er ein Wunschkind gewesen ist? Du warst ein Wunschkind. Wunderbar. Ist ja auch schön. Ich meine, jede Ehe wünscht sich Kinder, nicht wahr? Aber manchmal kriegt man ja auch Kinder. Oh. Ob unsere Geburt wirklich gewollt war? Wer von uns könnte sagen, dass er unentbehrlich ist? Gibt es Menschen, die uns schätzen und lieben, einfach weil wir da sind? Ich glaube, nichts ist schlimmer, als wenn man sich irgendwo unwillkommen fühlt, nicht wahr? Oder fehl am Platz, in einer Familie zum Beispiel. Stell dir mal vor, ein Kind merkt, ich bin hier gar nicht gewollt. Ich gehöre hier gar nicht rein. Die haben mich nie geplant. Ist das schlimm? Und wenn die Eltern das dann dem Kind auch zeigen, oder am Stammtisch wegen mir, oder in einem Verein. Du merkst richtig, du bist gar nicht willkommen hier, Mensch. Die wollen dich gar nicht. Ist doch schlimm, nicht wahr? Gott will dich. Von ihm bist du geplant. Es war so schön jetzt, als ich diese letzte Reise hatte durch Deutschland, 3 Wochen. Und dann schickten mir unsere Kinder durch einen Freund ein kleines Päckchen mit. Es war richtig schön. Kleines Päckchen, so ungefähr nach der Hälfte der Reise. Da waren Vitamine drin, Schweizer Schoki und noch Bonbons und all so eine Sachen. Und vor allen Dingen auch so kleine Kärtchen, so von den Enkelkindern beschrieben. Was? Und ein Snickers, aber nur ein ganz kleines. Das war von meiner Frau. Ein kleines Snickers war da drin, aber da war ein Zettel drauf geklebt und da hatte sie draufgeschrieben den Satz: Ich freue mich auf dich. Toll. Das ist unheimlich wohltuend. Zu wissen, da freut sich jemand auf mich, wenn ich nach Hause komme. Das ist unwahrscheinlich wohltuend, gut. Es ist einfach herrlich. Obwohl sie ja um meine Schwächen weiß. Sie könnte ja auch sagen, Mensch, oh, jetzt kommt der wieder. Ja, ja, den Grund hätte sie bestimmt manchmal zu sagen. Aber obwohl sie mich kennt, sagt sie, nein, Ich freue mich auf dich. Und da denke ich, das ist Gott. Gott weiß um unser Leben, er kennt uns, er weiß um die ganzen Miseren unseres Lebens. Und er sagt, du, ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf dich, Gott sucht dich, ja? Ich habe einen Schwiegersohn, der hat das jahrelang gesehen. Ich habe immer geguckt, wenn ich da zur Arbeit gefahren bin, Gott sucht dich, Gott sucht dich. Ich habe immer gedacht, da muss ich mal hin, in diese Kirche oder was das ist, da muss ich mal hin. Ja, und heute ist er dabei. Lob und Dank. Gott sucht dich. Ich freue mich auf dich, ja. Gloria in excelsis Deo bricht sich hier Bahn durch diese Engelschar. Das ist wie so eine angestaute Freude, die immer größer wird und nur noch einmal patsch, da platzt die raus. Können gar nicht mehr anders. Ehre sei Gott in der Höhe. Frieden auf Erden an den Menschen. An wen denn? An den Menschen seien es wohlgefallens. Leute, ich liebe euch. Ich habe Wohlgefallen an euch. Ich will euch. Ich freue mich auf euch. Das ist doch so hirnverbrannt, darf man ja nicht sagen, ne? Wenn da Menschen sagen, den will ich nicht. Die wissen ja gar nicht, was sie verpassen. Ich glaube, Gottes Liebe lässt es gar nicht anders zu, als jeden Menschen oder an jeden Menschen Wohlgefallen zu haben. Er sieht uns nämlich durch die, darf ich es mal so sagen, durch die Erlöserbrille. In Bethlehem und auf Golgatha. Das sind zwei Gläser, ja? Bethlehem und Golgatha. Und durch diese Erlöserbrille sieht er uns. Und das will er uns durch die Hirten verkündigen. Ist ja klar, ist auch richtig. Gott hat natürlich kein Wohlgefallen an der Sünde. Ist doch klar. An unserer Sünde hat er kein Wohlgefallen. Er hat kein Wohlgefallen an die Sünde unserer Welt, die immer schlimmer wird, immer weiter weg von Gott. Und er wird auch mal reagieren. Aber an dem individuellen Menschen in sich, ist egal wer es ist, hat Gott Wohlgefallen. Warum? Weil er der Schöpfer ist. Er hat dich doch gewollt, sonst wärst du nicht da. Vielleicht haben dich deine Eltern nicht gewollt. Und Gott hat dich trotzdem gemacht. Jetzt gucken Sie mal, der Kassierer, ne, an der Tankstelle oder die Frau am Supermarkt oder der ungeliebte Präsident. Gott hat an allen Wohlgefallen. Der Militärhauptmann, der Polizist, der Asylant, der Milliardär. Gott hat an allen Wohlgefallen, der Obdachlose. Es kommt ja gar nicht darauf an, und das darf vielleicht evangelistisch klingen, aber das darf auch uns als Christen ansprechen, es kommt ja gar nicht darauf an, wie wir unser Leben bewerten. Sondern es kommt darauf an, welche Wertschätzung unser Leben bei Gott hat. Du bist ein Wunschkind. Ich habe Wohlgefallen an dir als Mensch. Du bist willkommen. Ich freue mich auf dich. Deine Bestimmung ist da oben für mich. Und das soll uns trösten. Vielleicht diejenigen unter uns, die gerade in einem Loch sitzen, die in Selbstzweifel verzweifelt sind oder die gerade etwas hinter sich haben oder etwas Schlimmes vor sich haben. Ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte schon mal erzählt habe. Das war in Holland. Ich hatte ein Seminar in Holland. Wenn ich die schon mal erzählt habe, unterbrechen Sie mich nicht. Aber ich glaube, ich habe es noch nicht erzählt. Ich war in Holland und da hatte ich ein Bibelseminar so über ein verlängertes Wochenende. Ich glaube, von Donnerstag bis Sonntag oder sowas. Oder von Freitag bis Sonntag. Und da lernt man sich ja dann auch kennen beim gemeinsamen Mittagessen und so weiter und so fort. Und da lernte ich einen Mann kennen in Holland. Und dann spricht man ja auch darüber, ja, was machst du denn, was machst du, bist du vom Beruf und so. Und dann sagt der Mann, sagt er, mein Beruf, weißt du, was ich von Beruf bin? Ich sage, nein, er sagt, der Klon. Klon. Also nicht geklont, nicht einer, der klont, sondern ich bin Clown. Ich sage, Clown? Ja, ich gehe in Krankenhäuser, in anderen sozialen Einrichtungen, Kindergärten, und da möchte ich die Menschen fröhlich machen. Ich möchte sie aufbauen. Ich möchte Sie trösten, ich möchte Ihnen vor allen Dingen das Evangelium weitergeben. Und er sagt, ich werde viel eingeladen von Krankenhäusern und Sterbezimmern oder bei Kindern, ja, die krank sind. Und ich lebe nur von Spenden. Und er sagt, die Krankenhäuser kommen in Holland und die laden mich ein, ich kann da hinkommen, ich habe ein Team. Wir schwimmen nicht im Geld, ganz und gar nicht, aber der Herr bringt uns durch. Und dann erzählte der, wie er selber mal eine riesengroße Krise hatte. Ein Clown hatte eine Krise. Und er war sowas von untröstlich und sowas von verzweifelt, denn das schlich sich so in seinem Leben ein. Er war fest davon überzeugt, Gott liebt mich nicht mehr. War das eine depressive Phase oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das so in seinem Leben. Und dieser Gedanke, der ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Gott liebt mich nicht mehr. Und er hat mit seiner Frau gesprochen. Und er war am Ende und verzweifelt. Ich kann doch nicht als Klon auftreten und selber hocke ich hier in so einem Loch. Und dann saß er in dieser missmutigen Stimmung, saß er mit seiner Ehefrau auf der Bank vor seinem Haus. Und er redete noch über seine große Not. Und auf einmal sieht er wieder, was vom Himmel kommt. Sie sehen das zuerst, die Frau hat sogar ein bisschen Angst gekriegt, hoffentlich ist es kein Angriff oder sowas, ja. Und er sagt, nee, warte mal. Und dann kam das immer näher und wurde immer größer. Und auf einmal sah er, das ist ja ein Luftballon. Und da ist dieser Luftballon, der ist genau auf seinem Grundstück, ein paar Meter von seiner Bank weg, ist der runtergekommen. Und dann geht er ganz neugierig dahin und da klebt an diesem Luftballon, ist ein Zettel geklebt oder gebunden und dann nimmt er ab und liest und da steht drauf, Gott liebt dich. Ja, das haben irgendwelche Kinder oder Familienfest oder evangelistisch irgendwelche Leute, Gemeinde, haben Luftballon aufgeblasen und die dann in die Luft da und da ist das und dann sagt er, da habe ich wieder aus der Krise gefunden. Und da bin ich wieder fröhlich geworden. Zweifel nicht daran, dass Gott dich liebt. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf dem Menschen, auf der Erde, den Menschen seines Wohlgefallens. Ich habe da etwas gelesen, kommt nicht von mir, ich lese Ihnen das vor. Wir dürfen nicht krankhaft in uns selbst wühlen, um uns alle paar Stunden die geistliche Temperatur zu messen. Oft behandeln wir unser Glaubensleben wie jener kleiner Junge, der eine Bohne pflanzte und sie jeden Morgen wieder ausgrub, um nachzusehen, ob sie tatsächlich schon gewachsen war. Ja? Ich gebe dir einen guten Rat: Für jeden Blick, den du auf dich selbst richtest, sieh 10-mal auf Jesus Christus. Die Hirten kehrten zurück zu ihrer Herde. Tags drauf. Zu den Schafen. Aber ganz anders, als sie gekommen waren, oder? Ganz anders. Und jetzt zitiere ich nochmal aus 24 Mal. Weil mir das so gefallen hat. Es gibt so viele Menschen, die zu Weihnachten an irgendeinem Ort in irgendeiner Kirche sitzen. Sie hören den Bericht über die Geburt von Jesus, dem Gottessohn, und sitzen da auf ihrer Bank. Und irgendwann merken sie, dass Gott ganz leise begonnen hat, zu ihrem Herzen zu reden. Sie merken, wie Gott sie einlädt. Wenn Gott begonnen hat, leise oder auch lauter zu ihnen zu reden, dann lassen sie nicht zu, dass alles wieder zugedeckt und vergessen wird. Vielleicht will er sie jetzt ermutigen. Und jetzt auf der Bank, wo Sie sitzen oder am Livestream, zu Ihnen sprechen. Weil er Wohlgefallen hat, nicht an Ihrer Sünde, aber an Sie als Person. Die Hirten sagen, lasst uns nun hingehen nach Bethlehem und die Sache sehen. Und sie haben sie gesehen und dann sind sie hingegangen und die konnten ja nicht anders, als das überall zu verkündigen. Und dann gingen sie zurück zu ihrer Herde, ganz, ganz anders. Durch die Hirten wissen wir etwas. Durch die Hirten wissen wir etwas darüber, worin die größte Freude besteht. Wie Gott sich selbst erniedrigt, um uns zu erhöhen. wie wir wertgeschätzt sind von Gott, der uns liebt. Gott will auch dich in Bewegung setzen. Lass dich bewegen zu ihm hin und zu deinen Mitmenschen. Amen. Liebevoller Vater, in Jesus Christus möchte ich dir sehr danken. Du hast uns einiges zu sagen, eigentlich noch viel mehr durch die Hirten, aber das ist ja schon gut. Dass du den Menschen schätzt und liebst und willst und suchst und nachgehst und dass du dir die Niedrigsten der Gesellschaft aussuchst, um ihnen zuerst in Herrlichkeit zu erscheinen und diese frohmachende Botschaft zu bringen. Das ist so eine Ermutigung. Da kann auch ich kommen, Herr. Da können wir alle kommen. Schenke, dass in diesen Tagen Menschen ermutigt werden. Schenke, dass sie durch die Verteil-CD erreicht werden. Wirke durch deinen Geist, dass Menschen ihr Herz öffnen und Ja sagen. Segne unsere Gemeinschaft hier anschließend am Basar. Ich möchte dir von ganzem Herzen dafür danken. Amen.